Schönen guten Morgen. Ich möchte euch von Dave erzählen. Dave kommt aus England und Dave, der war schon immer ein Puzzle-Liebhaber. Also der hat das geliebt, so kleine Puzzleteile irgendwie zusammenzusuchen und zusammenzustecken, dass das irgendwie passt und ein großes Ganzes wird. Und er hat schon früh diese Liebe für diese Puzzleteile entdeckt. Und ganz klein, als er noch ein kleines Kind war, da hat er dann angefangen mit so kleinen Puzzeln, das waren dann vielleicht 15 Teile, dann haben da vielleicht noch drei gefehlt, das war dann alles nicht so schwierig. Aber desto älter er wurde, desto mehr Puzzleteile hatten seine Puzzeln. Dann waren das mal 20, dann waren das mal 50 und irgendwann mal 100. Und als er noch ein bisschen älter geworden war, da hat er sich von seinem ersten Taschengeld mal sein eigenes Puzzle gekauft. Das hatten dann 500 Puzzleteile. Und er hat das geliebt, diese Dinger zusammenzustecken und ein großes Ganzes daraus zu machen. Und er hat nicht aufgehört, bis das Ding endlich fertig war. Und Jahre später, der Dave, der war dann schon im mittleren Alter. Und da hat er sich ein neues Projekt überlegt. Da hat er aus einer Laubsäge, hat er sich sein eigenes Puzzle gesägt aus 40.000 Teilen und hat dieses Puzzle dann irgendwie zusammengesteckt. Das Ganze hat ungefähr 5 Wochen gedauert und das Ziel war, das dann irgendwie so zu präsentieren und damit dann ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen. Der Dave, der war also dabei und hat richtig mit Feuer da an diesem Puzzle gebastelt. Und es kam dann irgendwie so zum Ende, dass er die letzten Puzzleteile reinstecken wollte. Und das hat sich natürlich in seiner Umgebung da auch breit gemacht, dass er da so ein großes Projekt hat. Und die Leute, seine Freunde, seine Bekannten, die Zeitung, die wollten dann natürlich sehen, wie dieses Puzzle vollendet wird. Also die letzten Puzzleteile, die er da noch so hatte, ganz viele Menschen standen herum und haben gesehen, wie er die letzten Steine reingesteckt hat. Das Puzzle war fertig und es stand da so an der Wand, das waren so 6 Meter in der Länge, 2,5 Meter in die Höhe, also ein richtig großes Ding. Und er dreht sich um, geht ein Stück zur Seite, will sich das ganze Ding anschauen und was passiert? Das ganze Ding fällt in sich zusammen. Für ihn war es so, als wenn es irgendwie in Zeitlupe alles irgendwie die kleinen Einzelteile in sich zusammenfallen und die ganze Arbeit, die ganze Freude, die er da reingesteckt hat, umsonst. Was war passiert? Dave hat vergessen, einen Sicherheitsrahmen, um dieses Puzzle zu machen, damit es in Form ist, damit es irgendwie hält. Das hat er vergessen und deswegen ist das ganze Puzzle eingefallen. Ich weiß nicht, wenn ihr an Daves Stelle gewesen wärt, wie würdet ihr euch fühlen? Ihr habt da 5 Wochen richtig harte Arbeit reingesteckt in dieses Puzzle und habt da richtig Freude dran gehabt und auf einmal, es ist zwar fertig, aber es fällt irgendwie in sich zusammen. Ich würde mich richtig aufregen, ich würde wahrscheinlich nie wieder so ein blödes Puzzle machen. So viel Arbeit für nichts und wieder nichts. Diese Geschichte von Dave, die hat ein bisschen was mit dem zu tun, was wir uns heute anschauen möchten. In unserer Geschichte, die wir uns heute im Nehemia-Buch anschauen, da geht's auch so ein bisschen darum, dass ein Projekt fertiggestellt wird und es geht darum, dass ein Projekt gesichert wird. Das ist so ein bisschen das, womit wir uns heute beschäftigen wollen. Und ich lese euch da mal die ersten 2 Verse vor, mit denen wir uns heute beschäftigen. Das ist Nehemia 6, die Verse 15 und 16. Entweder ihr liest in euren Bibeln mit oder ihr könnt hier vorne folgen. Da heißt es dann: Und die Mauer wurde am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen fertig. Als die feindlichen Völker rings um uns her das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hatte. Es ist also vollbracht. Die Stadtmauer, die ist fertig. Und da, wo Gott ein Werk angefangen hat, da führt Gott dieses Werk auch zu Ende. Und es waren noch nicht mal, vielleicht knapp 9 Monate her, da war dieser Nehemia noch Mundscheck in Susa bei dem König und hat da schön den Wein gesoffen. Und dann kam sein Bruder Hanani. Und Nehemia, der fragt, wie geht's der Stadt Jerusalem? Und wir haben das jetzt in den letzten Wochen so verfolgt. Es ging der Stadt Jerusalem nicht gut. Denn Hanania sagte, die Stadt, die liegt in Schutt und Asche. Die Leute, die leben in Schande und in Schmach. Es geht einfach dieser Stadt nicht gut. Und davon war natürlich dieser Nehemia ganz schön geknickt und geht ins Gebet. 4 Monate lang betet Nehemia zu Gott und sagt: Gott, was ist hier los? Es ist doch deine Stadt, dein Volk. Wieso liegt immer noch alles in Schutt und Asche? Wieso geht's dem Volk nicht gut? Und in diesen 4 Monaten hat Gott dem Nehemia eine klare Vision gegeben. Gott hat gesagt, es soll nicht so bleiben. Die Stadt soll wieder sicher werden. Die Mauer soll wieder aufgebaut werden. Das Volk Israel soll wieder in Sicherheit wohnen. Und ich, Gott, möchte wieder dem Volk ihr Gott sein. Und Nehemia, der macht sich dann auf. Eine lange Reise, ungefähr 3 Monate, können wir uns heute fast gar nicht mehr vorstellen, so lange unterwegs zu sein. Und auch auf dieser Reise hat Nehemia Gottes Führung erlebt. Der hat Schutz erfahren und der hat gemerkt, wie Gott dieses Werk wirklich auf dem Herzen hat und dieses Werk vollenden möchte. Und Nehemia kommt dann nach Jerusalem und fängt dann auch relativ zeitig an, die Mauer zu bauen. Und in 52 Tagen schafft Nehemia fast das Unmögliche. Die Mauer ist fertig. Wir haben in den letzten Wochen uns auch angeschaut, wie das alles so vonstatten gegangen ist. Das Volk Israel, die Leute, die da in und um Jerusalem schon gewohnt haben, die waren ein Herz und eine Seele und die haben richtig angepackt, um dieses Werk zu vollenden. Also da, wo Gott am Werk ist, wo er angefangen hat, ein Werk anzufangen, da bringt Gott das auch zu Ende. Und es ist dann auch ganz logisch, dass, wo Gott ein Werk angefangen hat und das vollendet, dass andere Leute das mitbekommen. Und das haben wir denn jetzt ja auch eben schon gelesen. Da heißt es dann in Vers 16, und als die feindlichen Völker rings um uns her das hörten, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Aller Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass unser Gott es war, der dieses Werk vollbracht hatte. Also, wo Gott am Werk ist, da bekommt die Umgebung das mit. Ich weiß nicht ganz genau, woran die Umgebung in Jerusalem das gemerkt hat. Ob das vielleicht die 52 Tage waren, wo die Leute gedacht haben, also wer so eine Stadtmauer in 52 Tagen aufbauen kann, ohne Bagger, ohne Kran, ohne LKW, das kann nur ein Werk Gottes sein. Also das können wir uns gar nicht anders vorstellen. Wer das in dieser Zeit schafft, der muss Gott auf seiner Seite haben. Vielleicht dachten die Leute in der Umgebung aber auch, dass es die Einheit und die Liebe unter den Juden war, die von Gott sein musste. Vielleicht dachten die sich, ey, wenn so viele Menschen an einem Werk arbeiten können und dass es da keinen Stress und keinen Streit gibt, wenn dort Liebe herrscht und Wertschätzung herrscht und die Leute ein Herz und eine Seele sind und dieses Werk vollenden, dann kann das nur Gott sein. Dann kann nur Gott dahinter stecken. Wie dem auch war, die Leute in der um Jerusalem herum, die haben das irgendwie mitgekriegt, dass Gott es war, der dieses Werk vollendet hat. Und ich glaube, bei uns, in unserem Leben ist es genauso. Gott, der fängt in unserem Leben ein Werk an und führt das auch zu Ende. Und dort, wo Gott in unserem Leben am Werk ist, da zeigt sich das auch in unserer Umgebung. Ich finde es ganz schön, dass das nicht nur irgendwie eine alttestamentliche Geschichte ist mit dem Nehemia, sondern dass das im Neuen Testament eigentlich einfach so weitergeht. Da sagt nämlich der Apostel Paulus zu den Philippern auch, dass er sich ganz sicher ist, dass Gott, der das gute Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Also Gott, der hat etwas in euch hineingelegt. Und das, was er in euch hineingelegt hat, das, was Gott mit euch tun möchte, das wird er auch zu Ende führen. Ich bin da manchmal ein bisschen skeptisch. Ich denke dann, ja, Gott, der hat vielleicht in mich was hineingelegt und der hat mir auch Löcher und Risse in meiner Lebensmauer gezeigt, so wie er das bei Nehemia getan hat. Aber ich denke eigentlich des Öfteren, tja, weiß ich nicht, vielleicht sind Gott die Materialien ausgegangen, vielleicht hat Gott keine Lust mehr, an meinem Leben zu arbeiten und das, was er vielleicht angefangen hat, zu vollenden. Aber solche Geschichten und solche Verse aus der Bibel, die geben mir wieder Mut. Die sagen mir, ey, Simon, gib den Mut nicht auf. Das, was Gott in dich hineingelegt hat, das, was er in dir angefangen hat, das wird er auch zu Ende führen. Und das macht er mit jedem von euch. Wir haben uns die Frage gestellt, wie geht's unserem Leben? Wo sind die Löcher und die Risse in unserer Stadtmauer? Und ich glaube, Gott hat uns auf Dinge aufmerksam gemacht. Gott hat uns gezeigt, hier und dort ist ein lockerer Stein. Hier und dort muss vielleicht ein kaputter Stein raus und ein neuer Stein rein. Und das, was Gott angefangen hat, das wird er in eurem Leben auch zu Ende führen. Vielleicht denkt ihr, ja, schön, die 52 Tage, die sind aber schon vorbei. Es ist immer noch nichts passiert. Nirgendwo im Nehemia-Buch, da lesen wir davon, dass Gott gesagt hat, ey, bau die Mauer in 52 Tagen auf. Wenn du es nicht schaffst, dann donnert es hier gewaltig. Sondern es dauert einfach so lange, wie es dauert. Das war bei Nehemia so und das ist auch bei uns so. Auch wenn Gott in uns am Werk ist, und vielleicht merken wir das ja, dann dürfen wir uns nicht da irgendwie den Mut von nehmen lassen, dass es irgendwie nicht vorwärts geht. Ich glaube, dass es vorwärts geht. Und das Interessante ist ja, dass bei Nehemia, dass er alles dran gesetzt hat. Also Gott hat Nehemia gebraucht und Nehemia hat sich gebrauchen lassen. Und ich glaube, wenn wir das genauso machen, wenn wir uns gebrauchen lassen und Gott durch uns unsere Mauern wieder aufbaut, dann wird das Werk vollendet. Und die Umgebung, die wird das mitkriegen. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, da waren Melanie und ich bei ein paar Bekannten von uns, die haben eigentlich mit Kirche und mit Gott gar nichts zu tun. Und wir saßen gemütlich und haben einfach erzählt über Gott und die Welt und natürlich auch so über das, was für uns so das Christentum so ausmacht. Und auf einmal sagt die eine Bekannte von uns, ihr lebt einfach so anders. Und das meinte sie jetzt nicht irgendwie negativ, ihr lebt auf dem falschen Stern oder auf dem weiten Stern, irgendwie ganz weit abseits der Welt, sondern die war davon fasziniert, dass in unserem Leben irgendwie was ist und dass sich in unserem Leben irgendwie was zeigt, was sie vielleicht nicht hat. Und gestern beim Büchertisch, da bin ich mir auch hundertprozentig sicher, dass die Menschen, denen wir begegnet sind, die vielleicht auch nur ganz kurz mal mit uns geredet haben oder die vielleicht auch ein bisschen länger mit uns geredet haben, dass denen das auch auffällt, dass die Christen irgendwie anders sind. Und dort, wo Gott in unserem Leben am Werk ist, da bekommt die Umgebung das mit. Wenn nämlich die Menschen um uns herum merken, dass wir barmherziger werden, dass wir liebevoller werden, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, dann macht das Eindruck auf Menschen. Wenn die Menschen auf unserer Arbeitsstelle vielleicht merken, oh, der schummelt nicht mehr so wie früher oder der belügt seinen Chef nicht mehr so wie früher, dann werden die Leute fragend. Das, was Gott also in dir tut, das hat Auswirkungen auf deine Umgebung. Es war damals so und das ist auch heute so. Was bringt es aber, wenn Gott in uns ein Werk angefangen hat und wenn Menschen das vielleicht sehen, aber wenn alles nachher wie dieses Puzzle einfach in tausend Teile wieder zusammenfällt? Was bringt's, wenn Gott nicht sichert, das, was er angefangen hat, das, was er in unserem Leben tut? Die Frage hat sich vielleicht auch Nehemia gestellt und wir lesen da mal ein bisschen weiter. Da heißt es nämlich dann in Nehemia 7, 1 bis 3, als wir nun die Mauer gebaut hatten, hängte ich die Türen ein und es wurden die Torhüter, Sänger und Leviten eingesetzt. Und ich setzte über Jerusalem meinen Bruder Hanani und den Burgvogt Hanania, der ein treuer Mann war und gottesfürchtig vor vielen anderen. Und ich sprach zu ihnen, man soll die Tore Jerusalems nicht auftun, ehe die Sonne heiß scheint und während sie noch am Himmel steht, soll man die Tore schließen und verriegeln. Und man soll Wachen aufstellen aus den Bürgern Jerusalems, die einen bei ihrer Wachmannschaft, die anderen ihrem Haus gegenüber. Nehemia, der baut also diese Mauer zu Ende, sie ist fertig, macht sich dann aber nicht aus dem Staub, geht also wieder nach Susa und söppelt den Wein des Königs, sondern er bleibt dort und kümmert sich um die Sicherheit der Stadt. Also da, wo Gott am Werk ist, da sichert Gott auch das Werk. Das Projekt, was Gott angefangen hat, das wird gesichert. Und wie macht der Nehemia das? Der setzt alle möglichen Leute ein. Wir haben da gelesen von den Torwächtern, von den Leviten, von den Sängern und von dieser Bürgerwacht, die alle dafür zuständig waren, diese Stadt, die Stadtmauer und die Tore zu sichern. Ist ja eigentlich auch ganz logisch. Wir als Deutsche, die, so sagt man ja, über uns sehr sicherheitsfanatisch sind und die für alles Mögliche irgendwie eine Versicherung abschließen. Wir können das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, oder? Ich habe einen Freund, der hat sogar eine Versicherung für Knochenbrüche abgeschlossen und irgendwann hat sich diese Versicherung dann auch ausgezahlt. Also wir schließen für alles mögliche Versicherungen ab, wir schließen unsere Türen dreimal ab und haben vielleicht noch drei verschiedene Schlösser irgendwie da, so ist es bei uns zu Hause zum Beispiel. Wir lieben Sicherheit, deswegen glaube ich, können wir es ganz gut nachvollziehen, ne? Warum? Natürlich. Wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Leute in unsere Wohnung, in unser Haus marschieren, den Flatscreen unter den Arm nehmen und dann einfach rausmarschieren. Das will keiner. Ich glaube, Nehemia, der wollte das auch nicht. Der wollte auch nicht, dass irgendwelche Räuber, irgendwelche Banditen nach Jerusalem reinmarschieren, den Flatscreen unter den Arm nehmen und dann wieder rausmarschieren. Nein. Nehemia, der setzt die Tore ein und setzt Menschen dort ein, die diese Tore bewachen, damit keiner von außen reinkommt und die schönen Sachen aus dieser Stadt herausnimmt. Ich glaube aber, dass es noch einen anderen Grund gibt, warum Nehemia so auf Sicherheit bedacht war. Und zwar war das der Grund, dass Nehemia nicht wollte, dass andere Leute irgendwelchen Schrott, irgendwelchen blöden und bösen Einfluss in die Stadt hineinbringen. Tore waren wichtig, damit böser und schlechter Einfluss draußen vor den Toren blieb und nicht in die Stadt kam und das ganze Volk irgendwie beeinflusst. So war das damals und so ist das auch heute noch. Und Gott, der liebt die Sicherheit seines Volkes, seiner Stadt Jerusalem, weil dort drinnen Menschen wohnen. Gott, der hat die Stadt nicht gesichert wegen irgendwelchen materiellen Dingen, sondern Gott, der hat die Stadt gesichert, weil dort sein Volk, seine Menschen, seine Lieblinge wohnten. Gott liegt an Menschen und deswegen ist er auch heute an unserer Sicherheit interessiert, weil auch Gott heute noch an uns liegt. Und Gott, der hat etwas in uns angefangen und Menschen sehen das und Gott möchte das sichern. Und das möchte er auch in unserem, in deinem, in meinem Leben tun. Und wie tut er das? Ich glaube, das tut er genauso, wie er es damals getan hat. Und wir können vier Dinge aus diesem Text herausziehen und das bildlich auch auf unser Leben übertragen, wie Gott das, was er in uns, in dich und in dich und in dich hineingelegt hat, sichert. Und zwar mit den Leviten, mit den Sängern, mit den Torwächtern und mit der Bürgerwacht. Und die Bürgerwacht, die bestand aus allen Menschen, aus allen Männern damals in Jerusalem. Und Nehemia hat gesagt, ey, ein jeder, der soll für die Sicherheit verantwortlich sein. Und so ist das heute bei uns auch. Wir sind eine Gemeinde von Menschen, die verantwortlich füreinander sein sollen. Wir sollen dafür sorgen, dass die ganze Gemeinschaft in Sicherheit leben kann. Das heißt, wenn irgendjemand von uns fällt, dann helfen wir wieder auf. Wenn irgendwer Schutz braucht, dann schützen wir. Wenn irgendwer ausgelacht wird, dann stellen wir uns vor ihnen und schützen ihn. Wenn irgendwer schlechten Einflüssen ausgesetzt ist, dann wollen wir ihn liebevoll darauf aufmerksam machen. Wir sind verantwortlich füreinander. Wir leben nicht einfach jeder sein Leben vor sich hin, sondern so, wie ihr nebeneinander sitzt, so sind wir als Gemeinde füreinander da. Wir stehen nebeneinander, wir stehen voreinander, hintereinander und wir wollen uns gegenseitig schützen. Deswegen ist Gemeinschaft so wichtig. Die Bürgerwacht war damals wichtig und die Bürgerwacht ist heute wichtig. Wir sind füreinander da. Nehemia, der hat auch Leviten eingesetzt. Und die Leviten, das waren die, die dem Volk Israel damals im Tempel gedient haben. Die haben alle möglichen Aufgaben übernommen. Die haben die ganzen Opfer mit vorbereitet, die haben Holz rangeschafft, die haben die ganzen Utensilien abgewaschen, die haben gefegt, die haben einfach den Menschen im Tempel gedient. Und im Kapitel 10 vom Nehemia-Buch, da werden uns die Leviten nochmal begegnen. Und zwar werden die Leviten dann dem Volk helfen, das Wort Gottes zu verstehen. Mit Esra zusammen waren sie dann nämlich diejenigen, die das Wort Gottes vorgelesen haben und das Wort Gottes den Menschen verständlich gemacht haben. Und auch für uns ist das Wort Gottes Sicherheit für unser Leben. Gott hat was angefangen und Gott sichert das. Und wie tut er das? Durch Gottes Wort. Wenn wir uns Gottes Wort aussetzen, wenn wir uns davon prägen lassen, dann werden wir vor bösen Einflüssen bewahrt. Dann können wir nämlich einschätzen, was gut für uns ist und was uns vielleicht gefährlich ist. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich regelmäßig mit Gottes Wort beschäftigt. Am besten täglich. Es muss auch nicht immer viel sein. Wichtig ist, dass wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen. Das macht ihr, jeder Einzelne für sich in seiner stillen Zeit, so hoffe ich. Das macht ihr aber auch in euren Hauskreisen. Und da sind vielleicht wie die Hauskreisleiter, so vielleicht sind das so die Leviten in eurem Leben im Moment, die euch einfach helfen wollen, Gottes Wort besser zu verstehen und Gottes Wort zu nutzen, um einfach Sicherheit zu haben. Manchmal wird das Wort Gottes ja auch als Schwert bildlich gesehen. Und auch mit einem Schwert können wir uns sichern. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Auch im Gottesdienst, kommt regelmäßig in die Gottesdienste und setzt euch dort Gottes Wort aus. Ich finde es so schön, in dem Psalm zu lesen. Da gibt's den einen Psalm, 119, der spricht ja fast nur über das Wort Gottes. Und da heißt es in Vers 11, dass der Psalmist sich das Wort Gottes zu Herzen nimmt, weil das ihn bewahrt davor, dass er gegen Gott sündigt. Also das Wort Gottes, das beschützt uns. Was gibt's noch, was uns helfen kann, uns zu schützen, das, was Gott in uns angefangen hat? Die Sänger. Die Sänger, das waren damals, ja, das war die Lobpreisband, so wie wir das hier haben, des Volkes Israel. Die haben im Tempel immer richtig Radau gemacht. Und bei all den Instrumenten, die damals so hatten, könnte ich mir vorstellen, dass es auch ziemlich laut war. Die haben Musik gemacht. Die haben Gott gelobt. Was hat der Lob Gottes mit unserer Sicherheit zu tun? Ich glaube eine ganze Menge. Ich glaube nämlich, dass eine lobpreisende Gemeinde ganz besonders unter dem Schutz Gottes steht. Warum? Weil ich glaube, dass wenn wir Gott loben, Gott anbeten, Gott die Ehre geben, unsere Herzen ganz nah bei Gott sind. Wir sind dann unter dem Einflussbereich, unter seinen Fittichen. Wir suchen im Lobpreis Zuflucht bei Gott. Und mir geht das so, nicht immer, aber manchmal, wenn es mir irgendwie mal nicht so gut geht und ich irgendwie das Gefühl habe, ach mit Gott, was ist das alles hier? Und dann höre ich mir Lobpreislieder an. Oder dann habe ich vielleicht noch ein Lied vom letzten Sonntag irgendwie im Ohr. Und das gibt mir merkwürdigerweise immer irgendwie wieder Kraft. Zieht mich ganz nah zu Gott hin und dort bin ich sicher. Deswegen finde ich das so schön, dass der Lobpreis ein Teil unseres Gottesdienstes ist und dass in den meisten Gruppen, die wir so haben, der Lobpreis eine ganz zentrale Rolle spielt. In der Jugend, im 20-Plus-Kreis, manche Hauskreise, ihr singt auch zusammen und nicht ohne Grund. Und ich fand's so schön, hab ein Zitat von Martin Luther gelesen, der hat gesagt, dass die Musik ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes ist. Der Teufel flieht vor ihr und die Menschen, die werden froh und vergessen vor ihr alle Laster. Also dort, wo wir singen, wo wir Gott die Ehre geben, wo wir Gott an den richtigen Platz in unserem Leben stellen, dort leben wir in Sicherheit. Und ein letztes, was uns hilft, sicher zu leben, ist der Torwächter. Die Torwächter damals, das waren die harten Kerle, das waren die Türsteher, die standen entweder vor den Toren und haben da mit ihren Waffen schon auf die Feinde gewartet oder die standen kurz hinter den Toren. Also das waren die, die kampferprobt waren, das waren die, die auch den Mut hatten, ihre Waffen einzusetzen und die schwächsten Stellen in der Stadtmauer, das waren meistens die Tore, bewacht haben. Und auch heute in unserem Leben haben wir einen Torwächter, der über uns wacht, der uns beschützt. Und das ist, wie könnte es anders sein, Jesus. Jesus ist der Torwächter deines Lebens. Und es gibt da viele schöne Bibelstellen. Ich lese euch ein paar vor, die das so wunderbar zum Ausdruck bringen. Da ist zum einen steht's im 2. Thessalonicher 3. Aber der Herr ist treu und der Herr wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Dann Vers weiter. Der Herr aber helfe euch, euer Denken und Wollen ganz an Gottes Liebe auszurichten und mache euch standhaft, wie er selbst Christus standhaft war. Oder in Philipper 4, da heißt es dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Die Beziehung zu Jesus ist die Sicherheitsmaßnahme Nummer 1 in unserem Leben. Also Gott hat das gute Werk in uns angefangen und er will das gute Werk auch vollenden. Und Jesus ist derjenige, der als Türwächter vor unserem Leben steht und uns bewahrt. Wieder Martin Luther, der hat mal eine Anekdote erzählt. Da wurde er nämlich gefragt, Martin Luther, was machst du? Wie gehst du damit um, dass der Teufel immer wieder kommt und dir eins auswischen will, dich irgendwie zu Fall bringen will? Und da sagt Martin Luther, also wenn der Teufel an meiner Herzenstür klopft, dann schicke ich Jesus an die Tür und Jesus macht auf und der Teufel, der fragt, wer wohnt hier? Und dann sagt Jesus, hier hat früher Martin Luther gelebt, aber jetzt wohne ich hier. Und der Teufel, der sucht das Weite und hat die Hosen voll. Die Beziehung zu Jesus ist die Sicherheitsmaßnahme Nummer 1 in unserem Leben. Jesus, der hat uns auf Kurs gesetzt, der hat etwas in uns angefangen, er hat uns gerettet. Und Jesus ist auch derjenige, der uns weiter bewahren wird. Er ist der Anfang und das Ende unseres Lebens und wird dafür sorgen, dass wir in Sicherheit leben können. Die Frage ist nur, ob Jesus auch der Torwächter unseres Lebens ist. Ist es nicht vielleicht sogar manchmal so, dass wir Jesus eher in die Abstellkammer unseres Lebens setzen und selber den Starken markieren wollen und selber der Torwächter unseres Lebens sein wollen? Und Jesus, der ist dann, wie so ein Staubsauger vielleicht, den wir dann aus der Besenkammer rausholen für die Drecksarbeit? Ich glaube nicht, dass das der Platz ist und die Aufgabe ist, die Jesus zusteht, sondern Jesus, der möchte an die Front deines Lebens. Wenn die Angriffe kommen, dann will Jesus da sein, will dich schützen, will dich bewachen. Und ich merke ganz oft, dass ich das gar nicht zulasse, dass ich mein Leben selbst in die Hand nehme. Und wenn irgendwas auf mich zukommt, wenn irgendwie der Feind wieder an meiner Türe klopft, dann versuche ich, dem Feind eins auszuwischen. Und ihr könnt euch denken, wie das meistens läuft. Ich habe es noch nie geschafft, dem Feind entgegenzutreten. Aber immer, wenn Jesus der Torwärter meines Lebens war, dann konnte ich merken, wie ich standhaft sein konnte, wie Jesus mir geholfen hat, dem Feind entgegenzutreten. Und das will er auch für euch. Das will er für jeden von euch. Jesus möchte Torwärter in eurem Leben sein. Was haben wir gelernt heute? Das, was Gott angefangen hat, das Werk, was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Und ihr könnt euch die Frage stellen, wo hat Gott denn etwas in euch angefangen? Wo hat Gott mir vielleicht Löcher und Risse gezeigt? Und wo möchte Gott das auch zu Ende führen? Manche Baustellen, manche Projekte hat Gott vielleicht schon zu Ende gebracht. Manche, die dauern vielleicht noch das ganze Leben. Aber das, was Gott angefangen hat, das führt er auch zu Ende. Und wenn Gott irgendwo am Werk ist, dann bekommt eure Umgebung das mit. Und auch hier stellt euch die Frage, wo bekommt denn meine Umgebung das mit? Wo bekommt meine Umgebung mit, dass Gott, der, muss man sich mal überlegen, der Schöpfer des Himmels und der Erde in meinem Leben am Werk ist? Wo sehen die das? Und dort, wo Gott etwas angefangen hat und Menschen das sehen, das sichert Gott. Und auch da stellt euch die Frage, wo ist denn meine Sicherheitslücke im Moment? Wo sind vielleicht meine Tore sperrangelweit auf? Wo beschäftige ich mich vielleicht mit Dingen, die nicht gut für mich sind, die schlechter Einfluss für mich sind? Und fragt euch, wo ist euer Türwächter? Ist er in der Abstellkammer und für die Drecksarbeit gut? Oder steht er standhaft, stark, bewaffnet vor eurer Tür, vor eurem Herz, vor eurer Herzenstür und bewacht euch? Und fragt euch auch, wo ihr vielleicht diese anderen Sicherheitsmaßnahmen wie den Lobpreis, das Wort Gottes und die Gemeinschaft irgendwie nutzen könnt, um eurem Leben Sicherheit zu geben. Und stellt euch mal vor, was das in eurer Umgebung für Auswirkungen haben könnte, wenn Gott am Werk ist, die Menschen das sehen und ihr einen sicheren Stand habt. Stellt euch mal vor, was das mit uns als Gemeinde machen würde, wenn wir eine Gemeinschaft sind von Leuten, die füreinander da sind, die füreinander einstehen, die nicht auf den anderen hinunterschauen und irgendwie nur auf die Fehler schauen, sondern die dem anderen liebevoll begegnen und Schutz geben. Ich glaube, dann werden diese Lichter, die vielleicht hier gerade so leuchten, ein großes Feuer. Und wir haben jetzt im Vorprogramm auch einiges vom Licht der Welt gehört und Lieder gesungen. Und ich glaube, dass das dann passiert, dass wir ein Licht in Bayreuth sind, dass jeder von euch ein Licht in seiner Umgebung ist und dass wir als Gemeinde hell strahlen und Menschen, die vielleicht auch in unsere Gemeinde kommen, ihnen Sicherheit geben können. Ich glaube, danach sehen sich Menschen. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde solch ein Ort sind. Und stellt euch vor, die Plätze, die jetzt noch leer sind, die werden gefüllt. Lasst mich noch beten. Danke, Vater, dass du in jedem Einzelnen hier, der hier sitzt, etwas angefangen hast. Du hast Menschen gerettet, du hast Menschen begabt und befähigt und du hast ja Menschen auch auf ihre Löcher und Risse aufmerksam gemacht und das, wo du am Werk bist, das willst du zu Ende bringen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, da an deinen Zusagen, an deinen Verheißungen auch festzuhalten, Herr. Das, was du angefangen hast, das führst du zu Ende. Und Herr, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, für uns als Gemeinde, dass wir das auch zeigen können, dass wir Auswirkungen auf unsere Umgebung haben, Herr. Und es sollen nicht wir sein, die irgendwie da leuchten und strahlen, sondern du sollst strahlen, Herr. Wir wollen dich bitten, dass unser Leben Auswirkungen hat auf Menschen in unserer Umgebung und wir das auch als Gemeinde haben können. Und ich danke dir, dass du uns in all dem nicht alleine lässt, sondern dass du uns Schutz gibst, dass du uns Sicherheit gibst, nach der wir uns eigentlich alle sehnen. Und ich danke dir, Jesus, dass du an der Front unseres Lebens stehst und alle feurigen Pfeile, alle Angriffe abwendest, Herr, dass du uns bewahrst und beschützt. Und danke, dass wir lobpreisen dürfen, dass wir dich ehren dürfen, Gott, und dass wir die Schönheit der Musik genießen dürfen und dass auch das uns ganz nah zu dir zieht, unsere Herzen ganz nah an dein Herz zieht und wir dort Sicherheit und Ruhe finden. Ich danke dir auch für dein Wort, das so klar und deutlich ist, was uns helfen kann, die bösen Absichten des Feindes auch zu erkennen, Herr. Und gib uns neue Kraft, neuen Mut und neue Freude, uns mit deinem Wort zu beschäftigen. Und ich danke dir, dass wir die Gemeinschaft haben, dass du uns nicht alleine in diese Welt gesteckt hast, sondern dass wir Brüder und Schwestern haben, mit denen wir zusammenstehen können, Herr. Und gemeinsam können wir stark sein und gemeinsam wollen wir stark sein. Gib du uns die Kraft dafür. Möchte ich bitten, dass wir leuchten in unserer Umgebung, jetzt auch gerade in dieser Adventszeit. Möchte ich bitten, dass wir Menschen zu dir, dem wahren Licht und zum wahren Leben einfach führen können. Helf uns bitte dabei. Amen.